Kümische Hochzeit Finale. Siebenter Tag. Ja, wir werden sicher noch manches wiederholen und vertiefen, aber grundsätzlich sind wir durch. Also bis auf den siebenten Tag eben, das Tag der Ruhe, wenn man so will. Also das Werk ist vollbracht, das große Werk ist ja am sechsten Tag vollbracht worden in diesem olympischen Turm. Am Abend, also es hat damit geendet, dass die königlichen Personen wieder zum Leben erweckt wurden, allerdings eben ein Paar jetzt, nicht mehr drei Paare, wie es ursprünglich war, sondern ein Paar. Und die werden dann nach dem vollbrachten Werk an Bord eines Schiffes gebracht und fahren bereits zurück wieder zum königlichen Schloss, während die Alchemisten mit der Jungfrau Alchimia und mit dem Alten, der der Herr der Insel ist und der Meister auf dieser Insel ist, die bleiben zurück. Die fahren dann erst am nächsten Tag. Also es gibt jetzt ein großes Abendessen dann auf der Insel noch. Und zwar gibt es jetzt eine ganze Menge Gemächer im Wall, der um den Turm herum gebaut ist. Es gibt einen großen Wall um die Burg herum, also um den Turm herum. Und das ist sehr gut befestigt, die ganze Insel überhaupt, weil außen ist ja noch einmal eine Mauer herum und dann gibt es noch einmal eine um den Turm, die ist aber eben sehr tief, diese ganze Mauer. Und da sind Gemächer drinnen und dort wird eben das Abendmahl gehalten. Das ist ja sehr ausgiebig jetzt, dieses Abendmahl. Und also ganz im Gegensatz zum Abendessen am Vortag, also beziehungsweise am fünften Tag am Abend sind sie angekommen auf der Insel, um am nächsten Tag das Werk zu vollbringen. Und da haben sie im Laboratorium zuerst gearbeitet und dort haben sie auch übernachtet, gerade mit einer Decke auf dem Boden. Und das Essen war auch also eher karg, ein Stückchen Brot und Wasser und ein bisschen Wein sogar, aber mehr nicht. Jetzt ist das anders, wobei noch immer jetzt ein bisschen das Theater weitergespielt wird. Ihr erinnert euch, dass Christian Rosenkreuz mit drei seiner Gefährten abgesondert wurde, um das eigentliche Werk zu vollbringen. Den anderen wurde aber vorgemacht, dass die halt sich nicht als würdig oder befähigt erwiesen haben, das Werk zu vollbringen, und darum müssen sie jetzt ausscheiden. In Wahrheit ist es eigentlich genau umgekehrt. Und jetzt beim Abendessen duscheln die natürlich, die nichts mitgekriegt haben, dass die das eigentlich vollbracht haben, das Werk, und die stellen sich auch noch sehr zerknirscht und kleinlaut oder so. Also das Theater wird noch ein bisschen weiter gespielt. Und nach dem Abendessen werden sie von dem Alten jetzt durch die Kunstkammern geführt und die Naturaliensammlung auch, die es dort gibt. Also er hat dort eine reiche Sammlung aus allen Naturreichen und aber auch alle möglichen Dinge, die der Mensch durch seine Kunst weitergebildet hat, wo also die Natur weitergebildet hat. Und nachdem sie da also wirklich eine ganze Menge gesehen haben und schon gar nicht mehr können, dürfen sie dann schlafen gehen. Die Schlafkammern sind jetzt auch in diesem Wall herum und das sind prächtige Kammern jetzt mit sehr weichen und bequemen Betten. Also jetzt ist alles friedlich. Sie gehen jedenfalls um 11 Uhr abends schlafen und der Christian Rosenkreuz schläft bis 8 Uhr früh durch, traumlos und glücklich, und dann, wenn er aufwacht, verirrt er sich zunächst einmal ein bisschen in den Gängen, bis er da wieder herausfindet. Also das ist offensichtlich sehr verwinkelt dort, die ganze Anlage. Aber schließlich trifft er sich auch mit den anderen und der siebente Tag bricht also an. Und dieser siebente Tag beginnt jetzt damit, dass alle mit gelben Kutten ausgestattet werden. Alle Alchemisten, also alle Neuen, und es wird ihnen auch, das goldene Vlies wird ihnen wieder überreicht, das haben sie ja eigentlich schon vorher bekommen, aber zwischendurch haben sie das abgelegt, das bekommen sie jetzt wieder zurück, und sie werden ernannt zu Rittern des goldenen Steins. Also, dass dieser goldene Stein, das ist ein wichtiger Punkt. Dieser goldene Stein ist so eine Art Symbol auch. Symbol dafür, in der alchemistischen Kunst so weit zu sein, dass man selbst bis in den toten Stoff hinein das Geistige tragen kann, sodass es selbst im toten Stoff erkennbar wird. Das ist die eigentliche alchemistische Kunst. Es geht also nicht im äußeren Sinn ums Gold machen, sondern es geht eigentlich darum, das Geistige im Physischen sichtbar zu machen, im Stofflichen, im härtesten Stofflichen sozusagen, es dort sichtbar zu machen. Das ist die eigentliche alchemistische Kunst. Diese Aufspaltung, dass Christian Rosenkreuz mit drei seiner Begleiter das eigentliche Hauptwerk machen kann und die anderen nur das kleinere Werk vollbringen, das nämlich darin besteht, wirklich eben äußeres Gold auch zu machen, den äußeren Stein der Weisen sozusagen herzustellen. Aber das ist die mindere Kunst im Vergleich zur großen, die also aus dem im Grund toten Stoff diese königlichen Personen wiedererweckt. Weil ihnen wird ein neuer Leib geschaffen im Grunde durch diese ganze alchemistische Prozedur, die da passiert. Und weil erinnert euch, es ist zuletzt dieser Vogel geköpft worden, er hat sich freiwillig dazu den Kopf hingelegt auf diesen Altar, auf das schwarze samtene Buch, hat er den Kopf hingelegt, hat sich köpfen lassen, kein Blut kommt heraus, Blut kommt erst aus dem Herzblut, also aus der Mitte heraus. Beides wird wichtig dann für das Werk, das oben im Dachgeschoss vollbracht wird, weil der Leichnam dieses Vogels, also der Körper dieses Vogels, wird eingeäschert. Diese Asche wird eben hinaufgebracht und da wird aus dieser Asche ein Art Teig angerührt und da werden diese kleinen Menschenfiguren geschaffen. Daraus zwei kleine Menschenfiguren, also dieser Teig kommt in Formen hinein und diese Menschenfiguren werden dann, die sind noch leblos, werden in einem Ofen zu einer gewissen Reife gebracht, sodass der Stoff einen fleischartigen Charakter annimmt, aber sie leben immer noch nicht. Also es ist etwas, man könnte sagen, biologischer Stoff, würde man heute sagen. Aber sie leben noch nicht. Sie werden aber jetzt versetzt mit dem Blut des Vogels, mit dem Herzblut des Vogels, und zwar indem einen Tropfen in die Münder dieser kleinen Figuren das Blut tropfenweise hineingegeben wird, dadurch wachsen diese Figuren letztlich bis auf normale menschliche Größe, sind aber immer noch unbelebt und wie soll man sagen, dieses alchemistische Werk sollte darauf also hinauslaufen, hier eine physische Stofflichkeit zu schaffen, die so geartet ist, dass sie das Geistig-Seelische aufnehmen kann. Das ist der Gedanke, der dahinter ist. Natürlich ist das nicht so äußerlich zu nehmen als äußerliche Hantierung, sondern es ist mehr ein innerer Prozess. Aber das ist der Gedanke dahinter. Also das Physische so umzuarbeiten, dass es, man könnte sagen, nicht nur das Geistig-Seelische aufnehmen kann, sondern dass es in einer neuen Weise so aufnehmen kann, dass eigentlich die ganzen Widerstände, die der alte Leib gemacht hat, dass die überwunden sind. Also es geht eigentlich Richtung Auferstehungsleiblichkeit. Ja. Mhm. Dort geht es eigentlich hin. Und das ist eben das eigentliche Werk, das der Christian Rosenkreuz mit seinen drei Kollegen da oben vollbracht hat, sind dabei. Und von diesen Alchemisten, die das Werk jetzt oben vollbracht haben, ist aber der Christian Rosenkreuz der Einzige, der den Moment nicht verpasst, wo wirklich das Seelisch-Geistige sich verbindet mit dieser Körperlichkeit. Da müssen auch die Ätherkräfte mitgehen, ganz offensichtlich, weil vorher war es ja nicht belebt, das Ganze. Also jetzt belebt sich das, durchseelt sich das, durchgeistigt sich das Ganze. Und das eben dann dieses königliche Paar, das noch dazu begleitet wird mit einem Gewand aus Kristall, das aber trotzdem undurchsichtig und weich ist. Also das ist nämlich die eigentliche physische Auferstehungsgestalt. Die ist ganz wichtig. Das Kristallwesen hängt ja einerseits zusammen mit dem härtesten physischen, aber auf der anderen Seite mit dem höchsten Geistigen, weil das höchste Geistige ja gerade dazu notwendig ist, um bis ins härteste Stoffliche hineinzuwirken, ins härteste Physische. Und die größte Herausforderung ist ja sozusagen, den festen Stoff so zu formen, dass er dem Geist gehorcht. Das ist die größte Schwierigkeit eigentlich. Und das ist, wenn man will, die Ich-Kraft, die kommt aus diesem Bereich und was unser mikrokosmisches Ich ist, ist im makrokosmischen das Christus-Ich. Und der Christus ist ja der eigentliche Weltschöpfer. Es ist nicht der Vatergott in Wahrheit, sondern der tätig wird, denn der Vatergott steht immer im Hintergrund. Aber die Inder wussten das schon, da haben sie den Christus den Vishvakarman genannt. Vishvakarman heißt der Alltätige. Karma, das Wort Karma steckt drinnen, das ist eigentlich tätig sein. Karma heißt eigentlich tätig sein. Also, und wir schaffen ja auch Karma überall dort, wo wir tätig sind, das heißt, wo der Wille in Einsatz kommt. Und so ist es der Christus, der eigentlich gerade, also dahinter steckt ja auch hinter diesem Sechstagewerk der Elohim. Das haben wir immer wieder betont, dass ab dem Moment, wo die Elohim zu sprechen beginnen, das nehmen wir gleich am Anfang, es steht am Anfang, schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und dann war unter das Tohuwabohu und die ganze Geschichte. Aber dann erst sprechen sie, es werde Licht und es ward Licht. Und ab dem Moment, wo das Wort erklingt, wirkt der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim. Vorher holen sie sozusagen noch das Alte, bringen es wieder zur Erscheinung, was in früheren planetarischen Entwicklungsstufen, alter Mond und so weiter, geschehen ist. Aber die eigentliche Erdschöpfung beginnt ab dem Moment, wo der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim zu sprechen beginnt. Das heißt, das große makrokosmische Ich ist jetzt das Gemeinschafts-Ich dieser sieben Elohim, kann man sagen, und spricht durch sie. Und das menschliche Ich ist das Abbild davon, das wird ja deutlich ausgesprochen, dass der Adam eben geschaffen wird nach dem Bild der Elohim. Und zwar nach ihrem gemeinsamen Bild. Nicht nach dem Bild des einen oder des anderen Elohim, sondern nach dem gemeinsamen Bild. Das ist etwas Höheres, als jeder einzelne Elohim ist. Und das heißt nämlich, dass in dem Menschen, der da geschaffen wird, ist eine noch viel unmittelbarere Beziehung dadurch zum Christus vorhanden als bei den Elohim selbst. Weil die Elohim haben die Beziehung zum Christus dadurch, durch die Gemeinschaft. Durch die Gemeinschaft der sieben Elohim spricht der Christus. Und der Mensch ist geschaffen nach dem gemeinsamen Bild aller sieben Elohim. Kein einziger Elohim würde ausreichen, um das Bild des Menschen zu schaffen. Sondern sie müssen alle sieben sein und durch die sieben muss der Christus wirken. Dann kommt der Mensch zustande. Der Mensch ist aber bereits als Einzelner so etwas, im Kleinen natürlich, wie die sieben Elohim als Gemeinschaft. Daher kann der Christus im einzelnen Menschen zur Wirksamkeit kommen. Der Christus kann Mensch werden. Aber er ist zum Beispiel nicht in dem Sinn Elohim geworden, weil er nicht durch einen einzelnen Elohim wirkt, sondern nur durch die Gemeinschaft. Ich meine, bei Menschen schließt das nicht, natürlich nicht aus, dass der Christus auch in der Gemeinschaft wirkt. Darum heißt es ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Dann ist das noch eine höhere Wirkung. Aber er ist bereits im einzelnen Menschen drinnen. Also das heißt, da eigentlich in das, was ichhaft in uns ist, ist das eigentlich die Christuskraft im Grunde. Nicht wahr? Das wirkliche Ich ist Christuskraft, nichts anderes. Aber eben im erscheinend in einer individuellen Weise, bei jedem Menschen in einer anderen Facette, aber es ist die Christuskraft. Und die ist aber zugleich die Kraft, die eben bis ins härteste Physische hinein schaffen kann und das auch tut. Daher heißt es ja zum Beispiel im Neuen Testament dann, als es zur Kreuzigung geht, aber ihm sollte kein Bein zerbrochen werden. Das deutet darauf hin, dass es ja eben die bis ins härteste Physische hinein die Schaffenskraft des Christus da ist und dass das nicht beeinträchtigt werden soll. Das ist gar nicht im äußeren Sinn gemeint, sondern es ist eben gemeint, dass diese Christuskraft den Menschenleib wirklich bis ins härteste Physische, das heißt bis in den Knochen hinein ergriffen hat. Und zwar ganz bewusst ergriffen hat. Das ist bei uns mit unserem kleinen Ich ja nicht einmal nur ansatzweise der Fall, dass wir bis in den Knochen hinein bewusst sind. Der Knoche ist ja überhaupt was sehr Interessantes, weil drinnen sind die Stellen der Blutbildung, da werden die roten Blutkörperchen gebildet. Das hängt schon mit dem Ich zusammen. Das ist was unglaublich Lebendiges da drinnen, aber außen ist es was ganz, ganz Erhärtetes, was ganz kristallin werdendes. Und das heißt, wenn diese königlichen Gestalten dieses kristallene Gewand bekommen, dann soll das eben ausdrücken, dass diese Ich-Kraft wirklich bis ins Physische hineinwirkt, aber auch, dass das zusammenhängt. Und die Kunst der Rosenkreuzer geht eben dorthin, wirklich bis ins stärkste, härteste Physische hineinzuwirken. Und daher nicht ohne Grund hat Rudolf Steiner einmal erzählt, also das Christian Rosenkreuz drei Gründe genannt hat, damit die Geisteswissenschaft dann an die Öffentlichkeit nicht nur treten soll, sondern treten muss. Und zwar eben, wenn die äußere Naturwissenschaft bestimmte Entdeckungen gemacht hat. Der Steiner schildert es natürlich mit den Worten seiner Zeit dann. So hat sich ja der Christian Rosenkreuz nicht wörtlich ausgedrückt, aber sinngemäß ausgedrückt. Das Erste, wenn die Physik erkannt hat, die materielle Konstitution der kosmischen Welt, der Sternenwelt. Also wenn sie erkennen wird, dass in den Sternen oder die Sterne selber auch eine materielle Komponente haben. Das ist entdeckt worden mit der Spektralanalyse. Also Spektralanalyse heißt, man kann das Licht analysieren, wenn man das durch ein Prisma durchfallen lässt, das kennt ihr von Goethes Farbenlehre, dann entsteht halt die Regenbogenfarben zunächst einmal. Aber nicht nur das, wenn man genauer hinschaut, ein gutes Prisma hat und mit einem Vergrößerungsglas sich dieses Spektrum anschaut, von Rot bis Violett, dann sieht man, dass da feine Linien drinnen sind. Und diese feinen Linien sind interessanterweise ganz charakteristisch für bestimmte Stoffe. Da gibt sich die Natur der Stoffe kund. Also das ist, muss ich vorstellen, so eine Regenbogenskala und drin sind kleine schwarze, ganz feine schwarze Linien. Zum Beispiel, wenn ich Sonnenlicht hernehme und analysiere, wie diese feinen schwarzen Linien drin. Man nennt sie die Fraunhoferschen Linien, weil ein gewisser Herr Fraunhofer hat die halt das erste Mal entdeckt. Und etwas später hat man dann entdeckt, man kann an der Art, welche Linien vorkommen, in welchem Abstand die vorkommen, so genau feststellen, welche chemischen Elemente in diesem leuchtenden Stern drinnen sind. Das kann man halt bis zu den fernsten Sternen machen.
Ja, aber nicht nur, wenn die Sterne selber leuchten, sondern auch, wenn sie beleuchtet sind und das Licht...
Auch beim reflektierten Licht.
Ja, geht ja nicht anders, weil dieser Raum...
Ja, ja.
Ja, diese Lande fern haben ja dann ohne menschlichen Zutun
ja, ja.
das fotografiert
ja, ja. Ja, ja.
Und die Daten zur Erde gesandt und daraufhin hat es geheißen, also der Mars hat Eisen drinnen.
Ja, 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 ja. Und das ist eine hochempfindliche Methode, also da kann man die winzigsten Spuren nachweisen. Also so kann man genau feststellen, welche chemischen Elemente sozusagen da über im Kosmos draußen zu finden sind oder auf den Planeten zu finden sind. Das geht ja heute schon so weit, dass man ja auch mittlerweile andere Sonnensysteme entdeckt hat. Also das heißt, auch Planeten, die um Sterne kreisen, gibt es ja, ich weiß nicht, wie viel sind, es ist etliche hundert auf jeden Fall, hat man schon entdeckt. Ist wahnsinnig schwer zu entdecken, weil man es eigentlich nur dadurch erkennt, dass wenn der Planet, wenn wir also zu einem Stern hinschauen, der eigentlich eine Sonne ist, so wie unsere, vielleicht eine größere oder kleinere, aber wenn ein Planet diese Sonne umkreist, diesen Stern umkreist, dann wenn er vor die Sonne kommt, verdeckt er sie. Bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, man stelle sich vor, unsere Erde verdeckt die Sonne, dann ist das ein Glanz, auf gut deutscher Fliegenschiss auf einer großen Scheibe. Das ist ein ganz kleines Punkt an unserer Erde, weil die Erde ist viel, 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 viel kleiner als die Sonne. Und so ist es halt mit anderen Planeten auch, aber wenn so ein großer Planet ist wie der Jupiter zum Beispiel, der ist ja riesig im Vergleich zur Erde, na, da ist es schon ein ordentlicher Batzen, der vorgeht. Und daher namentlich solche großen Planeten kann man mittlerweile entdecken dadurch, dass eine leichte Verdunklung des Sternes stattfindet, wenn der halt gerade vorbeigeht. Das heißt, ich kann auch nur Planeten entdecken, die halt zufällig gerade so sich bewegen, dass sie den Stern wirklich abdecken. Wenn der so bewegt, sehen wir gar nichts. Weil der Planet selber ist durch das Steuerlicht, das Aussehen, das ist viel zu lichtschwach. Aber die Verdunklung des Sternenlichtes, die kann man sehen. Und nicht nur das, wenn der Planet irgendeine Atmosphäre hat, hat das sogar immer einen Einfluss auf das Sternenspektrum. Also man kann bis zu einem gewissen Grad sogar erkennen, welche chemischen Elemente in der Atmosphäre dieses Planeten vorhanden sind. Das ist alles sehr vage und sehr schwierig. Es geht. Also so richtig gut geht es eh nur mit den Teleskopen, die mittlerweile im Orbit sind, also die ja nicht auf der Erde stationiert sind, sondern die mit einem Satelliten um die Erde umkreisen, weil dann natürlich die ganze Erdatmosphäre als Filter wegfällt und dadurch eine freie Sicht ist. Aber da sind viele schon entdeckt worden.
Das bekannteste ist das Hubble.
Ja, genau.
Aber da gibt es sicher schon
viele. Ja, es gibt schon mehrere.
Österreich hat halt noch keines, aber...
Nein, das sind eigentlich praktisch alle international also bezahlt und da betrieben. Das ist... Ja, also das ist jedenfalls ein Punkt, eben, dass man erkennt, also da ist auch etwas Materielles in der Sternenwelt draußen. Aber halt nicht nur, das ist eben genau der Punkt, weil es ist jetzt natürlich die große Gefahr zu sehen, naja, das ist auch alles nur Materie. Ich meine, bis dahin hat man immer noch so ein bisschen gehabt, zwar schon sehr abklingend, aber immerhin noch das Bild, das die Griechen hatten, das die materielle Sphäre ist eigentlich nur die Erde und dann geht es ins Ätherische und Sterne und sowas, was da leuchtet draußen, das ist alles nicht materiell, sondern ätherisch. Und in der Wirklichkeit ist die Situation halt ein bisschen komplizierter, weil es gibt natürlich das Ätherische da draußen, ganz klar, und auch Höheres, aber es gibt eben auch dieses materielle Element. Also jeder Stern ist so etwas, was im Grunde einem bis zu einem gewissen Grad gasförmig materielle Atmosphäre hat, aber wie es drinnen ausschaut, ist ja wieder was anderes. Die Physiker spekulieren natürlich darüber, aber da schaut es tatsächlich anders aus, also wie es drinnen ist. Und das zählt eben mit zu den Aufgaben dann der Geisteswissenschaft, davon auch zu sprechen, wie solche Sterne oder auch Planetensysteme, wie das ja im Grunde Kolonien geistiger Wesenheiten sind. Und da gibt es eine ganze Menge draußen und die haben aber trotzdem auch alle mit uns zu tun. Man darf nicht glauben, das geht uns eh nichts an, sondern es geht uns nämlich namentlich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt sehr viel an. Weil da wachsen wir hinaus, gewisserweise geistig hinaus, nicht physisch, aber geistig hinaus, gerade in diese Sternenwelt. Ja, bis an die Grenze hin. Ja, auch wenn wir dann die meiste Zeit nicht mehr bewusst sind. Weil wir kennen schon das Mitternacht, Saturnsphäre oder so, dort wach zu bleiben, ist schon eine große Kunst. Und das ist aber eigentlich nicht der letzte Punkt, sondern der letzte Punkt liegt wirklich jenseits der Sternenwelt. Wir gehen ja dann wirklich, wirklich bis in den Bereich, wo unser Ich herkommt. Und unser Ich ist noch jenseits des Tierkreises, ist jenseits des sogenannten Kristallhimmels. Der bildet also den Übergang in einen geistigen Bereich, der keine Entsprechung mehr im Physischen hat. Überhaupt keinen mehr. Und das ja, Ich das kommt von dort.
Gelöst. Bitte? Wie hat der Dante es in seiner göttlichen
Kraft? Naja, er sagt eben, nach dem Kristallhimmel kommt dann das Empyreum, das sogenannte, also diese Feuerwelt eigentlich, die ist aber im Grunde nicht räumlich zu fassen und dort sind eigentlich erst die geistigen Wesenheiten in ihrer Realität. Also zum Beispiel, man hat ja oft die Zuordnung, auch bei Rudolf Steiner, der Hierarchien zu den verschiedenen Planetensphären. Der Dante zeigt aber ganz deutlich, das stimmt schon, aber diese geistigen Wesenheiten, also die Engelwesenheiten, in Wirklichkeit sind sie nicht in der Mondensphäre, in der Merkursphäre, in der Venussphäre und so weiter, sondern sie sind alle in diesem überräumlich, überzeitlichen Empyreum und ihre Wirkung hier in den verschiedenen Planetensphären ist nur eine Spiegelung davon. Das heißt, die eigentliche geistige Realität ist höher, die ist jenseits von Raum und Zeit.
Also so analog unserer Spiegelung, die wir durchs Denken bekommen.
Ja, genau. 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 Und das macht es natürlich auch so schwierig, auch wenn man den geistigen Blick geöffnet hat, wirklich zu unterscheiden, ist das jetzt das Spiegelbild oder bin ich wirklich mit meinem Bewusstsein im Empyreum, das heißt bei den wirklichen geistigen Wesenheiten, oder sehe ich nur ihre Bilder, also es gibt verschiedene Abstufungen und die Bilder können manchmal auch täuschen oder erzählen nicht die ganze Geschichte und daher ist das alles in Wirklichkeit unheimlich schwierig. Viel schwieriger, als man sich denkt. Aber dessen ist man sich eben im Rosenkreuzertum bewusst, dass man also bis dort ins Empyreum gehen muss, letztlich, um die, die schöpferische Quelle selbst zu finden. Dort ist nämlich die schöpferische Quelle. Dort findet dieses Schaffen aus dem Nichts statt. Dort entsteht die Zukunft sozusagen, mit einem Wort. Weil dort wird nicht mehr geschaffen aus dem, was bereits ist, sondern da kommt immer der neue Einschlag. Der keine Voraussetzung hat, das heißt, der karmisch nicht gebunden ist. Bitte.
Entschuldige, ist es auch, was jetzt im Märchen vorgekommen ist, ja, der Wahrheitsvater, die Quellen, die ich hüten muss?
Ja, dort. Von dort kommt es, ja.
Das ist es.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja.
Absolut. Und da erklärt sich auch gleich etwas, was vielleicht auf den ersten Blick ja paradox scheinen kann, wie das Rudolf Steiner schon in seinen philosophischen Schriften schreibt. Ich glaube, in Erkenntnistheorie der göttlichen Weltanschauung, dort steht es, glaube ich, drin. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist aber nicht so wichtig, in einer dieser philosophischen Grundlagenschriften, sagt er ja ganz deutlich, Wahrheit ist ein freies Erzeugnis des Menschengeistes, das nirgendwo vorhanden wäre, wenn es nicht der Mensch hervorbrächte. Also, weil meistens ist eine Wahrheit, also wenn ich herausfinde, halt, wie es wirklich ist. Aber das heißt, ich finde nur etwas, was bereits fertig da ist. Nein, Wahrheit ist mehr.
Du bist es auch der Wahrheitsvater.
Ja. Also Wahrheit ist eigentlich dieses Schöpferische, was weiterführt. Da kommt was dazu noch. Und daher sagt Rudolf Steiner ja auch schon damals in den philosophischen Schriften im Grunde, dass der Mensch durch sein Erkenntnisvermögen, durch sein Denkvermögen nicht bloß die Welt abbildet, so ist sie halt, sondern indem er mit dem Denken schöpferisch die Wahrheit hervorbringt, schafft er bereits etwas Neues. Da fängt bereits etwas Neues an, das ist der geistige Keim für etwas Neues bereits. Nicht bloß Abspiegelung des Vergangenen. Ich meine, natürlich gibt es auch die Erkenntnis dessen, das bereits geworden ist. Mit dem beschäftigt sich hauptsächlich die Naturwissenschaft. Die beschäftigt sich mit dem, was heute schon fertig da ist. Aber das ist nur der eine Teil. Der ist sicher wichtig, aber genauso wichtig ist der zweite Teil, der in die Zukunft führt. Wie geht die Entwicklung weiter? Und Wahrheit ist eben dieses schöpferische Erzeugnis. Und das kann oder muss sogar ganz individuell sein. Das heißt, jeder Mensch leistet da seinen Beitrag irgendwo, den kein anderer leisten kann. Er schaut eigentlich die Welt von einer bestimmten Perspektive an und schafft daraus jetzt seine spezielle Wahrheit. Das heißt, das ist ein schöpferischer geistiger Prozess in Wahrheit.
Es soll ja auch die 10. Hierarchie werden, nicht?
Das
kann
man
sich anders gar nicht vorstellen.
Ja, so ist es, ja, so ist es. Und er ist eben von Anfang an darauf veranlagt, weil er eben diese Christuskraft, die das eigentlich Schöpferische ist, in seinem Ich trägt. Das ist von gleicher Art, absolut von gleicher Art. Darum, dieses nicht ich, sondern der Christus in mir, dieses Pauluswort soll das eigentlich ausdrücken. Das soll eigentlich ausdrücken, mein wahres Ich ist der Christus, aber auf individuelle Weise. Das ist nicht jetzt nur, ich ordne mich unter und Wort auf Befehle, sondern die Schöpferkraft wirkt dann in mir, durch mich in einer ganz bestimmten individuellen Weise. Aber es ist was riesig Großes natürlich dadurch auch. Und damit ist natürlich das Christentum, wenn man es wirklich versteht, tatsächlich etwas, was über alle alten Formen der Religion hinausgeht. Ich meine, nicht unbedingt so, wie es halt jetzt im konfessionellen Bereich sich abgespielt hat. Da ist vieles, also was unheimlich veraltet ist auch. Also das sind auch nicht wirklich viel moderner als andere Religionen, weil sie den Christus eben nicht, großteils nicht wirklich verstehen. Ich will nicht auf alles sagen, aber jedenfalls die Institutionen als solche verstehen ihn nicht oder wollen ihn nicht verstehen, sondern benutzen es für ihre Zwecke, sagen wir mal so. Das ist schon vielfach auch passiert, ist gar keine Frage. Passiert heute genauso. Daher ist eben diese unmittelbare Beziehung zum Christus im Ich, durch das Ich, eben dieses Nicht-Ich, sondern der Christus in mir, ist bei den Kirchen, bei den Konfessionen gar nicht, es kommt nicht gut an. Ja,
die stehen eigentlich ganz arm da, muss ich sagen.
Ja, ja.
Die stehen ganz, aber die Evangelischen, genauso wie die Altkatholiken.
Ja, alle.
Sowieso. Die sich getrennt haben von Rom, das war schon gut. Aber auf wenn die das nicht gemacht hätten, also die haben Rudolf Steiner gebeten um eine Erneuerung
der
Religiösen.
Genau.
Ja, und es können aber nicht alle aufnehmen, nicht Rittelmeier Emil Bock,
die konnten
es aufnehmen, nicht? Die haben was dafür gehabt, für diese Trennung. Aber die normalen Menschen,
und ist auch schwer, Menschen, natürlich.
Die stehen irgendwie so leer da eigentlich.
Ja, 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 es ist... Ich, ja. Es ist, es, so, so ist es auch.
Wenn die das nicht aufnehmen können, weiß die Geisteswissenschaft, das
ist ja, natürlich. Und aber die konfessionellen Dinge, sei es die Katholiken oder sonst was, sei es die Katholischen ganz besonders, halt diese Machtstellung von Rom ist ja riesengroß, die haben das wirklich auch systematisch, muss man schon auch sagen, verhindert. Ja. Also teilweise wussten sie schon, dass da was anderes dahinter steckt, aber genau das wollten sie verhindern. Also dass das an die Menschen herankommt, bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Also bis zur Aussage von Papst Franziskus, also Coram Publicum am Petersplatz. Also die individuelle, die persönliche Beziehung zum Christus ist schädlich. Ist schädlich. Nur im Schoß der Kirche. Nur durch den Schoß der Kirche. Alles andere ist eine Absurdität. Ganz wortwörtlich. Ich meine, das kann man im Internet sich anschauen. Also.
Aber die Menschen haben das schon intellektuell erfasst, weil man weiß heute, dass jede Firma sich gegen den Grundgedanken, mit dem sie gegründet wurde.
Ja,
das Bewusstsein ist schon da, wir wissen das. Ne? Eine große oder auch eine kleinere Institution wendet sich gegen den Grundgedanken, aus dem sie entstanden ist.
Ja, ja.
Ein geistiges Gesetz offensichtlich.
Ja, sicher, das ist natürlich von solchen Institutionen dann auch ein gewisser Selbsterhaltungstrieb, das ist schon klar, weil eigentlich müssten sie dazu da sein, um sich mit der Zeit überflüssig zu machen, indem die Menschen so weit sind, dass sie sagen, ich kann das selber in die Hand nehmen. Damit müssten sie sich überflüssig machen und das wollen sie natürlich nicht.
Das wird jeden Tag erneuert.
Ja, das ist...
Weil dieser riesenhafte, steile Anstieg von diesen Firmen, Riesenfirmen, von diesen IT-Firmen, Google und so weiter, Facebook und Amazon, die haben wirklich als Prinzip, dass sie sich jeden Tag erneuern und jeden Tag was Neues finden. Das ist schon ein Prinzip.
Ja, sicher.
Nur dann werden sie wie so ein großer Stern, ja. Implantieren sie dann nicht.
So, ja, also. Das, das ist der Punkt. Naja, gut, gehen wir ein bisschen weiter mit dem siebten Tag.
Nein, es ging um diese drei. Das ist ja, das war ja, ja. Sehr interessant für mich.
Ja.
Also diese drei Punkte.
Diese drei Punkte, ja genau, das müssen wir noch fertig machen, wichtig, ja. Ja, also das erste war die materielle Konstitution des Kosmos, die man eben durchs Licht, durch Spektralanalyse feststellen kann. Und das haben wir deutlich geschafft. Und was fehlt, ist eben jetzt, also fehlt außerhalb des anthroposophischen Kreises, fehlt, ist die geistige Dimension des Kosmos zu erfassen. Das heißt, wir haben eine Einseitigkeit, was die Naturwissenschaft macht, ist toll und das soll auch sein. Weil das hat eben seine Richtigkeit und gerade auf das weisen die Rosenkreuzer hin. Weil eigentlich, muss man sagen, steckt ja dort unsere Aufgabe, diese Welt umzuwandeln. Letztlich, wenn wir es jetzt ganz groß denken, das ist natürlich weit weg über die Erde hinaus, letztlich gehört dazu der ganze Kosmos. Unsere jetzige Erdeninkarnation sozusagen, also diese planetarische Inkarnation, muss man ja dazu sagen, umfasst den ganzen Kosmos. Der gehört dazu, die ganzen Sterne, mit ihrer eigenen Entwicklung, die sie auch haben. Aber das alles gehört dazu. Ohne dem wäre unsere Entwicklung nicht denkbar. Und wir haben eine Aufgabe mit dem Ganzen. Und wir gehen auch ja im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durch diese Welten geistig durch. Das heißt, wir haben zu tun mit den geistigen Wesenheiten der verschiedenen Sterne.
Entschuldige, kommt das nicht sehr stark in der Medizin eigentlich heraus? Weil ja jeder Planet eine eigene...
Ja, absolut. Ja, also absolut, ja. Absolut. Daher ist dieses alchymische Werk, wenn man so will, ja immer auch ein heilendes. Es hat mit dem Medizinischen immer zu tun. Daher war in der Bruderschaft der Rosenkreuzer, also im ursprünglichen Sinn zumindest, waren sie immer auch Heilkundige. Und sie, das war also die Grundlage, die Hauptarbeit, die sie eigentlich getan haben, Menschen zu heilen. Und alles andere ist sozusagen das, was dazu nötig ist im Grunde. Aber es geht darum, den Menschen heil zu bringen, und zwar in jeder Hinsicht, im medizinischen Sinn, aber natürlich auch dann im seelischen, seelische Gesundung und so weiter. Also das ist die Grundaufgabe.
Weil mir hat die Schulmedizin nicht mehr helfen können.
Ja.
Aber die Naturheilkunde.
Ja.
Und auch, also eben, wenn man heute von der Bronja gesprochen hat, die hat zum Schluss, weißt du, der schwaches Herz gehabt, hat sie immer Goldinjektionen gekriegt fürs Herz. Ne? Also das kann ja kein wirkliches Gold sein wieder. Was ist das dann? Ne? Das ist ja
oder
so potenziert.
Es ist so potenziert, dass eben nicht mehr die rein stoffliche Wirkung, es kommt jetzt darauf an, wie hoch potenziert es ist. Aber je höher potenziert es ist, desto stärker kommt die ätherische Wirkung herein. Darum sind an sich die Hochpotenzen ja die viel stärker wirksamen.
Ja.
Also gerade dort, wo stofflich im Grunde nichts mehr drinnen ist. Also ob an der Potenz so T23 oder so ungefähr fängt es an, dass da stofflich sicher nichts mehr vorhanden ist vom Ausgangsstoff. Aber die Wirkung ist da, weil die Ätherkräfte da sind, die sind drinnen. Was ja wieder jetzt in Österreich da der Streitpunkt ist, ich habe jetzt eh mitgekriegt, die ganze Geschichte mit der Homöopathie.
Und mit Impfen, ne?
Aber Homöopathie, da gab es an der Uni, zumindest eine Wahlvorlesung über Homöopathie. Und die haben es plötzlich während des Semesters abgeschafft, weil sich angeblich Studenten aufgeregt haben darüber, das ist unwissenschaftlich und so weiter. Ich meine, da steckt da irgendein Konflikt zwischen Professoren dahinter in Wahrheit. Aber da ist die Diskussion also ja aufgeflammt, also überhaupt homöopathische Sachen zu verbieten und dergleichen. Ja, so weit geht es. Also weil das einfach Scharlatanerie ist und da erheben sich dann sofort natürlich die materialistisch denkenden und vor allem so materialistisch denkenden Leute
Jetzt sind wir wieder mit Leuten, ne? Sagt ab. Das müsst ihr dann
ja, 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 ja.
In Juden, Simon. Ne?
Ja, ja, absolut. Absolut. Und eben darum ist dieser Punkt, also die materielle Konstitution der Welt zu erkennen, aber eben auch die geistige, beides zusammenzuschauen, das ist der richtige Zeitpunkt, wo die Geisteswissenschaft an die Öffentlichkeit treten muss. Wo sie nicht mehr nur im Kreis der Eingeweihten bleiben soll, sondern wo sie an die Öffentlichkeit treten muss. Weil sonst gewinnt einseitig der Materialismus die Überhand. Weil da tun ja nicht nur die Naturwissenschaften mit, sondern eben das Spannende ist ja, das Spannende oder Schreckliche ist ja, dass da auch die Kirchen in Wahrheit mittun.
Ja, ja.
Das ist der Punkt. Ja. Ich meine, die wollen eigentlich ihre Schäfchen verwalten hier auf der irdischen Welt und ihnen sagen, was tun sollen, wenn ich es jetzt ein bisschen streng ausdrücke. Und das heißt, es gibt praktisch keine Gegenposition, die Waage hält. Und die Naturwissenschaft wird ihren Weg gehen und sie muss ihn gehen und sie soll ihn gehen. Aber wenn das die einzige Grundlage ist, dann gibt es außer dem Materialismus nichts mehr. Und man sieht, wie stark der Weg in die Richtung geht bereits. Obwohl zwar im Wesen der Naturwissenschaft liegt, dass sie schon an der Wahrheit irgendwo orientiert sind und an den Phänomenen zumindest, also dass die Physik ja letztlich das alte materialistische Bild zwar im Grunde über den Haufen geworfen hat, nur das Problem ist heute, man hat es in allen anderen Wissenschaften noch drinnen. Ich meine, in der Chemie ist so halb, aber Biologie ist sehr materialistisch, Medizin großteils auch. Also dort feiert sie jedenfalls ihre Triumphe. Also je mehr es Richtung Mensch geht, desto mehr dominieren heute noch die materialistischen Wissenschaften. Und natürlich auch insbesondere, was heute so ein aktuelles Thema ist, auch Gehirnforschung und diese Sachen, die ist im Prinzip komplett materialistisch. Dabei finden sie interessante Sachen, ist gar keine Frage. Die Forschungen sollen also durchaus gemacht werden. Aber man sieht da ganz deutlich, dass sie an den eigentlichen Fragen scheitern. Zum Beispiel schon allein die Frage, wie Bewusstsein entsteht, in scheinbar sowas Materiellen, wie kann das sein? Da gibt es x Theorien und Dinge, aber absolut nichts Gescheites. Und es ist ein Riesenrätsel. Das ist es schon seit sie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen im 19. Jahrhundert. Und es ist im Grunde nicht klarer geworden ihnen irgendwo. Also, weil sie natürlich nicht erkennen, dass das Bewusstsein das Spiegelbild des seelisch-geistigen ist, das sich hauptsächlich am Gehirn spiegelt. Und das erkennen sie nicht, weil es gibt ja nichts Geistig-Seelisches. Also jetzt müssen sie irgendwie versuchen, wie macht es das Gehirn von sich aus? Na, das macht von sich aus das überhaupt nicht, sondern es ist ein Spiegel. Und der Spiegel wird schon allein durch die geistig-seelische Tätigkeit zugerichtet, dass es sich spiegeln kann, und dann kommt eben erst das rein, das Spiegelbild. Und das sehe ich dann, das ist unser Bewusstseinserlebnis. Das heißt, wir haben daher unser seelisch-geistiges nicht so, wie es wirklich ist, sondern als Spiegelbild zunächst einmal, das durchs Hirnkastel entsteht. Und natürlich, wenn der Spiegel beschädigt ist, gibt es ja Probleme im Bewusstsein. Das heißt, wenn ein Schlaganfall ist oder irgend sowas und gewisse Gehirnregionen absterben, dann funktioniert das Spiegelbild nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt. Das ist ganz klar. Aber diese Zusammenhänge werden nicht durchschaut, weil das heute geradezu Dogma ist natürlich, dass es das Seelische und Geistige nicht gibt. Überhaupt. Also, ja, es ist ganz klar. Aber nur die andere Seite ist auch Menschen, die sich geistig beschäftigen, und das ist jetzt auch in diesem rosenkreuzerischen Sinn und auch mit der ganzen Geschichte zusammenhängen, mit den drei Dingen, Weil nämlich zum Beispiel eine dieser drei Dinge ist auch die Entdeckung des Unterbewusstseins. Also das, was mit Freud ja so begonnen hat, auch ganz, ganz deutlich zu werden und was ja auch bei der Hirnforschung immer eine große Rolle spielt. Weil man kommt auf, die meisten Prozesse laufen eigentlich unbewusst ab. Ich meine, wir könnten keinen Schritt machen ohne der unbewussten Prozesse. Im Grunde ist unser Bewusstsein nur so klein und so dünn, dass wir froh sein können, dass der Rest irgendwo irgendwie passiert, ohne dass wir uns beteiligen müssen. Ich meine, man kennt das ja schon, wenn man in irgendwas gut geübt ist, wenn ich anfange nachzudenken, wie geht das, ist aus, da bringe ich nichts mehr zusammen. Das, wenn das nicht von selber abläuft, funktioniert es nicht mehr. Und das ist schon alleine, wie bewege ich die Muskeln, dass ich gehen kann. Ich meine, wir wollen gehen und es funktioniert glücklicherweise. Wir sind eben in diesem Willensbereich überhaupt nicht bewusst. Noch. Ganz unbewusst. Und das spiegelt sich aber auch ins Gehirn hinauf, kommt aber nicht bis in unser Wachbewusstsein hinauf. Also das sind spannende Fragen. Das hängt also mit dem dritten Ding zusammen. Das ist die dritte Sache, nämlich die der Christian Rosenkreuz nennt, also die Entdeckung des Unterbewusstseins. Ja, also des Unbewussten.
Sagen, ist aber schon gefunden und wird auch therapeutisch angewendet.
Ja, natürlich. Aber eben auch jetzt wieder der Punkt, nicht zu versinken beim Materialismus. Das hat schon beim Freud einmal angefangen, dass das halt alles nur mehr mit Sexualität zu tun hat. Gut, das war halt eine Einseitigkeit. Das sind also irgendwelche verdrängten sexuellen Gelüste oder sonst was, die da nach unten sinken und die dann aus dem Unterbewusstsein heraus einen Blödsinn machen irgendwo. Hat sich ein bisschen schon geändert jetzt, also so ganz ist der Freud ja nicht mehr aktuell, aber doch, man hat zumindest erkannt, es gibt Dinge, die im Unterbewusstsein verschwinden und die dann eine Wirkung im Körperlichen haben. Das ist schon was Interessantes. Aber trotzdem ist natürlich auch in dieser ganzen Geschichte das eigentlich Seelische immer mehr verschwunden. Auch da hakt jetzt immer mehr nämlich die Hirnforschung ein und stellt halt eben fest, gut, in dem Hirnkastel funktionieren so viele Prozesse, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen. Das ist also der allergrößte Teil davon, läuft unbewusst ab. Und da besteht aber jetzt die große Gefahr, dass der Mensch reduziert wird auf eine gehirngesteuerte Maschine im Grunde. Also da stehen wir jetzt so in der Denkweise der meisten Hirnforscher drinnen. Ja, und das geht so weit, dass das Bewusstsein halt erklärt wird zu einem Randphänomen, das entweder mehr oder weniger unnötig ist oder im Grunde eigentlich gar nicht da ist. Das ist, ja, so grotesk geht es. Im Grunde sagen, nein, das ist eine Illusion. Also können wir natürlich fragen, ja, und wie kommt die Illusion zustande? Ja, die Antwort sind dann darauf Gehirnprozesse. Punkt. Also das heißt, die Materie tut irgendwas. Und sie kommen natürlich nicht wirklich an den Punkt heran, aber die ganze Debatte kreist immer wieder um den ganzen Ding. Daneben wird auf dem Weg auch sehr viel Interessantes entdeckt, weil es ist durchaus interessant zu sehen, was sich da alles abspielt. Und wenn man das geistig auch verfolgen würde oder könnte besser, dann würde man natürlich sehen, wie die geistigen Prozesse ja geradezu bauen am Gehirn. Weil sie bereiten es nicht nur zum Spiegelorgan um, sondern sie bauen es ja auch eigentlich. Dass wir Menschen heute das Gehirn haben, das wir haben, liegt daran, dass das Geistige seit, weiß Gott, wie vielen Jahrmillionen in der Entwicklung gearbeitet hat, daran so ein Spiegelinstrument herzustellen. Das ist der Punkt.
Mensch, also das ist eh unwahrscheinlich, dass das funktioniert,
ja,
ne? Wenn er gesund ist. Und
das ist richtig. Das ist unglaublich, da steckt der und da steckt die eigentliche Geistigkeit nämlich drin. Weil die wenigste Geistigkeit ist die wir an unserem Verstand haben. Wir bilden uns so viel auf unseren Verstand ein, so, oh, wir sind so geistig, wir können sogar über den Rudolf Steiner reden, aber, und über die Anthroposophie oder sonst was. Also wir sind so unheimlich gescheit, aber das ist bitte so ein Futzerl von dem, was an Intelligenz, nehmen wir es einmal so, notwendig ist, dass die kleinste Zelle nur funktioniert. Ich rede gar nicht vom ganzen Hirnkastel, sondern ich rede von einer einzelnen Zelle, was sich da drinnen abspielt, ist eine Weisheit, die alle Forscher der Welt nicht einmal annähernd noch entdeckt haben. Ich meine, ich habe es eh das letzte Mal, glaube ich, erzählt, so um die Jahrtausendwende war der große Run mit Genetik, die Gene machen alles. Also wenn ich endlich einmal die Gene entschlüsselt habe, wissen wir alles über den Menschen und wissen jede Krankheit, die er kriegen wird und so weiter. Jetzt, knapp 20 Jahre später, wissen wir, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir praktisch nichts wissen. Wir wissen jetzt nur, dass die Gene eine Randerscheinung von dem Ganzen sind, in Wahrheit. Und dass viele, viele andere Lebensprozesse noch notwendig sind, dass das überhaupt, was in den Genen drinnen ist, zur Entfaltung kommt. Also das ist ja das Schöne, dass die Naturwissenschaften zum Glück immer weitergehen und auch ihre eigene Unkenntnis immer, mit der immer wieder konfrontiert werden. Also es ist, man kann immer sagen, wenn es heißt, jetzt in 5 Jahren haben wir das Problem, dieses große Menschheitsproblem endlich gelöst und wir wissen alles darüber, dann ist es der Moment, wo kurz danach der Vorhang aufgeht und dahinter 10.000 Mal mehr noch zu entdecken ist und man merkt, oh je, das war so ein kleines bisschen davon. Aber da würde natürlich sehr, sehr hilfreich sein, wenn man die geistige Seite dazu nimmt und erkennt, und dann kriegt man den Überblick, weil man sieht da sehr deutlich, der Naturwissenschaftler hat es natürlich einmal mit 100.000 Einzelheiten zu tun. Die sie versucht irgendwie zusammen zu erweimern, wie passt das zusammen. Es fehlt es eigentlich, die Zusammenschau, das ist das Problem. Ich muss es eigentlich einerseits vom Geistigen aufbauen, andererseits natürlich mit der äußeren empirischen Forschung auch. Wenn das zusammenwirkt, dann wäre das unheimlich viel fruchtbarer. Und das ist halt sehr, sehr selten der Fall. Weil halt der Forschungsbetrieb vor allem in den biologischen Fächern, in den neurologischen Fächern, in den medizinischen Fächern, Hirnforschung und so, ist es halt ausgesprochen materialistisch. Am wenigsten ist es bei der Physik interessanterweise, nur die ist mittlerweile auf ein so, ja man möchte sagen, rein geistig, aber abstrakt geistigen Niveau, dass eh kein Mensch wirklich versteht, außerhalb der paar Physiker, die sich damit beschäftigen, und damit kann man es für den Rest der Welt ziemlich gut ignorieren. Weil die Physiker sind längst also darauf gekommen, dass die Materie, so wie man sie es vorgestellt hat, in der Form nicht existiert. Die ist die Illusion. In der Form, dass man sich vorstellt, als kleine räumliche Dinge oder so, Atome, die da herumfliegen oder was, das da sind wirklich Illusionen dahinter. Das ist wesentlich komplexer. Da komme ich eigentlich in ein Geistiges hinein. Je mehr ich ins Materielle bohre, umso mehr komme ich in ein rein Geistiges hinein. Und das ist der Punkt, der hinter der materiellen Entwicklung überhaupt steht, der steht eben einmal hinter der Entwicklung, wie entsteht im Stofflichen zum Beispiel das Leben. Das ist die zweite dieser Fragen, die der Christian Rosenkreuz genannt hat. Also das erste war die materielle Konstitution des Kosmos bis in die Sternenwelt. Die zweite ist, die dritte habe ich vorgezogen, das war das mit dem Bewussten und Unbewussten. Und die mittlere jetzt, die zweite, ist die materielle Evolution, die Entwicklung der irdischen Lebewesen bis hin zum Menschen. Also da, wo dann der Darwin mit seiner Entwicklungslehre und was mit seiner Evolutionstheorie wieder im Grunde ganz materialistisch hineingekommen ist, aber natürlich entdeckt hat, da gibt's eine Entwicklung. Also es ist nicht so einfach, am Anfang haben die Götter alles geschaffen, was da ist, und so war es halt immer. Sondern man hat erkannt, naja, nein, die Wesen hat es nicht immer so gegeben auf Erden, sondern das hat sich entwickelt mit der Zeit. Und das Problem ist halt, dass man alles Geistige aus der Entwicklung herausgeschmissen hat. In typisch naturwissenschaftlicher.
Kann man das so sagen? Es geht um den Entwicklungsgedanken.
Es geht um den Entwicklungsgedanken, ja.
Ja. Also wenn sich der Menschheit des Entwicklungsgedanken bewusst ist.
Ja, genau. Genau. Und das ist, also unser Zeitalter ist für das prädestiniert, denn erstens die materielle Konstitution der Welt zu erkennen in ihrer wahren Gestalt. Weil auch, das hängt damit zusammen, wir sind im Bewusstseinsseelenzeitalter. Die Bewusstseinsseele entwickelt sich an der Verwandlung oder an der Arbeit mit dem Physischen. Einmal des eigenen Körpers sogar. Also die Bewusstseinsseele entwickeln wir, indem wir wirklich vom Geistigen bis ins Körperliche hinein arbeiten. Dann haben wir Bewusstseinsseele. Vorher nicht. Und daher die Beschäftigung eben mit den Naturwissenschaften, die ganz instinktiv ist es wichtig, sich mit dem allen zu beschäftigen, was stofflich, was physisch ist und so weiter. Während dem entwickelt sich die Bewusstseinsseele. Und die Naturwissenschaftler haben natürlich vollkommen recht, wenn's, und auch die Evolutionsbiologen von mir haben vollkommen recht, wenn sie nicht toleriert, dass irgendwer sagt, gut, da kommt jetzt der liebe Gott und macht den großen Hokuspokus und plötzlich ist alles da. Sondern sie sagen, na, aber wir wollen das genau verfolgen, wie das entstanden ist. Nicht eigentlich dort, wo wir sozusagen gerade nicht weiter wissen, Gott hat es gemacht. Das ist eine viel zu einfache Antwort, weil die ist eigentlich keine Antwort. Wenn ich keine Antwort geben würde, wäre es genauso. Aber ich müsste eigentlich erkennen, das wäre jetzt der nächste richtige Schritt, wie das Geistige im Detail eben da drinnen wirkt. Das fehlt
aber
noch.
Aber da komme ich wirklich zur Christologie von Rudolf Steiner.
Ja.
Zur Christologie.
Ja.
Nur so.
Ja, absolut. Absolut. Okay,
absolut. Denn selbst im also bei der Menschenweihhandlung,
ja.
Du hast die Wandlung wirklich drinnen und da helfen die vier Elemente.
Ja, genau.
Und du hast hier Brot und Wein.
Ja.
Und das wird gewandelt. Aber jetzt mit den Menschen.
Richtig.
Wird ausgeteilt. Jeder darf hingehen, jeder darf sich holen.
Richtig.
Es wird verwandelt. Und da kann man mithelfen. Dann bist du wieder in Christus.
Ja, absolut. Ne? Absolut.
Weil
ja.
Ich frage mich oft, warum ist das so wichtig auch? Auf der einen Seite die Anthroposophie,
ja,
dass ich es erkennen kann, dass ich es denken kann, aber auch diese bewusste Verwandlung mit dem Irdischen.
Ja, absolut.
Dass ich eigentlich nur dort verstehen kann.
Absolut, ja. Absolut.
Denn das ist so eine Realität wie nur, wo andere Menschen dazu sagen, das gibt's ja gar nicht. Ne?
Ja. Ja. Naja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja? Ich meine, das darum klafft es ja heute so auseinander, weil wenn ich natürlich nur materialistisch denken kann, dann denke ich mir, wie soll das funktionieren? Ich kann das nicht verstehen. Da fehlt die andere Seite.
Man muss davon überzeugt sein, nämlich innerlich, dann ist es ehrlich. Passiert jetzt was. Ne?
Aber es ist ja trotzdem, was die Materialisten machen, es hat schon einen guten Grund und es ist gar nicht so nur schädlich, weil ein Problem besteht, es gab aus der Vergangenheit und auch so namentlich, wie es dann für die Konfessionen überliefert haben eben kein konkretes Bild des Geistigen. Das ist das Problem. Sondern es ist einfach so Wischiwaschi-Bild im Grunde, ich sage es jetzt einmal bewusst so, das sehr schön ist und sich gut für die Gläubigen verkaufen lässt sozusagen, aber nicht die geistige Realität erfasst. Und das ist die Aufgabe der Materialisten heute. Ich meine, zum Beispiel bei den Evolutionsbiologen sind die meisten engagierte Atheisten, die also kämpfen gegen die Kirche, gegen die, das muss alles raus im Grund, das ist schädlich. Und das hat natürlich eine gewisse Berechtigkeit, weil sie schmeißen diese Scheingeistigkeit raus, die eigentlich die Menschen in angenehme Illusionen hüllt.
Ja, 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 ja,
und das muss weg.
Ja, ja.
Das geht in unserer Zeit nicht.
Aber das kann man doch auch am eigenen Leben erkennen, nicht, denn wir denken zuerst, das ist geistig,
das kannst du
da nicht aufhalten und nichts und auch nicht beweisen, wir denken. Dann sprechen wir und das, was ausgesprochen wird, das ist heute oder morgen da.
Genau.
Das kannst du leben.
Ja, ja.
Das kann man richtig leben.
Richtig.
Ja. Also da muss ja viel mehr dahinter sein, weil es ist ja bereits, also da steckt ja die Wahrheit dahinter.
Ja.
Schöpfung,
ne? Ja, absolut. Und selbst, ich meine, da steckt das schöpferische Wort letztlich dahinter.
Ja,
also das,
Und selbst bei einer Zeugung vorher meistens finde ich, meistens, aber ab und zu vielleicht, gedacht, ausgesprochen und dann getan.
Ja.
Also der Mund steht da so ein kleiner, lieber, entzückender zweijähriger
Bub
oder so ein zweijähriges Mädchen. Du, also wenn man das wirklich, das ist ja enorm, was da geschehen ist.
Ja, absolut. Ja? Absolut.
Der Mensch ist es wirklich bereits auch ein schöpferisches Wesen. Ne? Und selber geschöpft.
Ja, wir sind beides sozusagen.
Beides.
Gut. Bissl weiter jetzt mit dem siebten Tag. Also wir waren dabei, dass sie eben den goldenen Stein bekommen, unsere Alchemisten, dass sie ihre goldenen Fliese wieder zurückbekommen und in gelbe Kutten gekleidet werden. Und dann bekommen sie von dem Alten, der also der Herr der Insel ist, also dieser alchemistische Obermeister sozusagen, wenn man so will, der das ganze Geschehen überwacht hat, überreicht jedem noch ein Goldstück und auf dem steht was auf der Vorderseite und ein anderer Spruch auf der Rückseite. Es ist hier in dem Fall lateinisch angegeben, aber ich das erspare euch, ich sage es euch gleich in der Übersetzung. Auf der Vorderseite steht: die Kunst ist die Dienerin der Natur. Und auf der Rückseite steht: die Natur ist die Tochter der Zeit. Die Natur ist die Tochter der Zeit. Da haben wir nämlich schon leise auch diesen Entwicklungsgedanken durchaus drinnen. Das heißt, das Naturwerk entfaltet sich im Zeitenlauf. Das ist nicht einfach da, sondern das ist ein sich entwickelndes, sich in der Zeit entwickelndes. Und die Kunst ist die Dienerin der Natur, also dieser Naturprozess ist natürlich eine Art künstlerisches Schaffen. Das, also jedes Naturwerk, jede kleinste Zelle, aber selbst was im Unbelebten sie tut, wenn ein Berg sich formt oder was, das ist eine künstlerische Tätigkeit. Und der ganze Evolutionsprozess ist ein künstlerischer Prozess. Das ist auch so ein Punkt, wo die Evolutionsbiologen so streiten gegen die kirchliche Erklärung oder gegen diese sogenannten Kreationisten. Das sind also Forscher, die halt irgendwo diesen Gedanken, Gott macht das alles, hineinbringen wollen, halt aber so in einer äußeren Weise. Dass da die falsche Vorstellung dann dahinter steckt, Gott wäre so irgendwie wie ein großer Ingenieur, der da oben sich einen Plan macht, wie die Welt sein soll, und dann bastelt das halt so oder lässt sie so basteln. Das aber so ein technischer Prozess ist eben die Weltentwicklung nicht. Es ist ein künstlerischer Prozess, ein künstlerisch schaffender Prozess. Das heißt, die Wahrheit und die Gesetzmäßigkeit dessen, was da herauskommt, entsteht nicht, indem ich sie vorher plane wie ein Ingenieur, sondern sie entsteht unmittelbar im Tun. Unmittelbar im Tun wird was Neues geschaffen mit seiner eigenen Gesetzmäßigkeit. Und dann wird es weiter geschaffen, wieder mit einer neuen Gesetzmäßigkeit, die vorher gar nicht da ist. Ich meine, als Ingenieur kann ich was entwerfen und halte mich an die Naturgesetze, die es jetzt gibt. Das heißt, da kann ich vorausplanen. Bei der wirklichen Entwicklung in der Natur kann ich das im Grunde nicht. Weil es wirken zwar natürlich die Gesetzmäßigkeiten der Vergangenheit nach, weil das ist einfach da. Aber der entscheidende Schritt ist immer der nächste. Da ist noch gar nichts da. Sondern das muss neu geschaffen werden. Mit einer neuen Gesetzmäßigkeit auch geschaffen werden. Das ist es ja, dass das Geistige hineinkommt. Man könnte sagen, der Fehler der Materialisten ist, dass sie glauben, am Anfang gab es eben die Urmaterie und da waren alle Naturgesetze da und jetzt tut sich das einfach mechanisch entfalten der Reihe nach. Und es kommt im Grunde in Wahrheit nichts Neues mehr, sondern nur die alten Gesetze wirken. Also im Grunde legen sie da, ohne es zu wissen, den Schöpfungsgedanken halt ganz an den Anfang und ab dem Zeitpunkt tut sie nichts mehr. Ab dem rollt es halt fort, so wie ein Ball halt den Abhang runterrollt. Und das alles passiert dann zwangsläufig. In Wahrheit entstehen in jedem Augenblick neue Gesetzmäßigkeiten. Die alten bleiben schon auch da, das heißt, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten werden nicht einfach über den Haufen geworfen jede Sekunde. Aber es kommt in jeder Sekunde was Neues dazu. Das ist das Geistige, was hineinkommt. Ich meine, darum ist das Problem des Materialismus das, dass sie alles auf die paar physikalischen Grundgesetzmäßigkeiten reduzieren wollen und aus dem alles erklären wollen. Und sie können es natürlich eigentlich nicht, weil aus dem kann alles Mögliche entstehen. Die wirkliche Entwicklung können sie nicht voraussehen. Und daher sagen dann die Darwinisten, sagen dann, naja gut, die Entwicklung, man kann es halt nicht voraussehen, ist eh klar, dann ist es halt der Zufall, zufällig passiert es halt irgendwie. Und ganz logisch, das, was halt lebensfähig ist, das bleibt über. Was nicht lebensfähig ist, geht zugrund. Was lebensfähig ist, bleibt über und pflanzt sich fort. Das ist ja so in kurzen Worten die Darwin'sche Lehre. Und plötzlich wird aus dem Hut das Kaninchen gezaubert, sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes. Das heißt, aus der Eizelle wird plötzlich das Kaninchen irgendwann nach einer langen Entwicklung. Völlig zufällig. Das ist die Lehre. Aber Sie sehen nicht, also wie da eben einfach mit jedem Schritt, mit jeder Lebenstätigkeit dieser künstlerische Prozess da ist, der kreativ neue Gesetzmäßigkeiten schafft und damit neue Lebewesen erschafft, neue Formen erschafft. Das steckt dahinter. Und das muss man sehen, also diesen kreativen Prozess. Und den kann man zwar im Nachhinein mit dem Intellekt betrachten, aber nicht vorher sie ausdenken mit dem Intellekt. Ja, das ist der Punkt. Ja, ja. Daher sind ja in Wahrheit die Evolutionsbiologen relativ knapp dran, wenn sie sagen, es ist Zufall, sagen sie ja nichts anderes, sie erkennen die Gesetzmäßigkeit nicht, die dahinter steckt, weil sie sie auch gar nicht erkennen können, weil ja immer wieder ein schöpferischer Einschlag kommt, was Neues hineinkommt. Und von außen betrachtet fällt etwas zu. So kann man es ja auch sehen. Aber das ist eben nicht ein göttlicher Schöpfer, der in seinem Architekturbüro wieder eine neue Idee entwickelt hat. Nicht in der Art passiert das, sondern im unmittelbaren schöpferischen Tun. Kunstvoll, genau. Also ja. Daher ist dieses Wichtige, eben die Kunst ist die Dienerin der Natur.
Darf ich mal die zwei Sätze aufschreiben? Ja. Also
die Kunst ist die Dienerin der Natur.
Die Kunst ist da. aber man spricht ja auch von der Erziehungskunst.
Kunst, genau.
Oder auch zum Beispiel beim Kochen merkt man es ja auch, ne? Kochkunst,
ja, ja.
Das ist auch eine Kunst.
Kochkunst, Medizin, wenn man sie richtig versteht, ist Heilkunst.
Kunst. Ja.
Und ich muss dazu sagen, es gibt schon durchaus Mediziner, die das auch wissen.
Ja.
Die ganz deutlich sagen, Medizin ist keine Wissenschaft, wir können es nicht sagen, es ist eine Kunst, wir können es eine Kunst versuchen, aber also man kann es nicht vorher berechnen.
Also die Kunst ist die Dienerin der Natur.
Natur, genau. Ja. Und der zweite Satz ist, die Natur ist die Tochter der Zeit.
Ja. Und was ist die Zeit?
Naja, was ist die Zeit? Was, also was als Realität hinter der Zeit steckt, ist ja eigentlich das Ätherische. Die Realität der Zeit, weil so, was wir äußerlich als Zeit mit der Stoppuhr messen, das ist nicht die Realität. Die eigentliche Realität ist diese Bildekraft, die im Ätherischen drinnen ist. Die ist das, was das Stoffliche, das Physische verwandelt, in Formen bringt. Das ist das Ätherische. Natürlich steckt dann dahinter Seelisches, Geistiges und so weiter, aber auch in unser Denken ist ja auch letztlich primär mal Ätherkraft. Wir arbeiten, wenn wir denken, mit Ätherkräften im Grunde. Sogar mit Ätherkräften, die erspart werden, dadurch, dass sie nicht mehr am Körper arbeiten, an der Körperbildung, sondern die jetzt frei sind, mal bei uns im Seelischen gestaltend zu wirken. Weil dass uns das bewusst wird, dazu muss das Bild jetzt im Seelischen geschaffen werden, was früher bis ins Physische hineingestaltet wurde. Und, aber da sieht man schon, das wirklich Geistige schafft eben bis ins Physische. Das, was wir erleben, ist eben nur mehr ein bisschen verdünnt, die ganze Geschichte. Das hängt da mit der Spiegelbildgeschichte zusammen. Weil wir erleben unsere Gedanken im Grunde dadurch, dass die Ätherkräfte sich spiegeln am Gehirn und das zurückgeworfen wird, weil es dort nicht mehr hinein kann, weil eigentlich der Nerv abstirbt oder fast abstirbt. Weil in dem Moment, wo der Nerv erregt wird, ist er zumindest für Millisekunden wie tot. Er reagiert nicht mehr. Dadurch wird er zum Spiegelbelag, der jetzt die Lebenskraft, die Bildekraft herauswirft. Und wo wirft er sie hin? Ins Seelische, ins Astralische und fängt dort jetzt an, Bilder zu schaffen. Die Bildekraft kann man jetzt nicht mehr im Physischen schaffen, da wird es rausgeschmissen, weil das kurzzeitig fast abstirbt, aber dafür wird es ins Seelische zurückreflektiert. Darauf so funktioniert unser Bewusstsein. Aber das heißt, der Gedanke, so wie wir ihn zunächst erleben, hat dadurch nicht diese durchgehende Realität, die bis ins Physische wirken kann. Also es ist nur ein Bild. Es ist nur ein Bild. Und was in der Realität dem entspricht, ist aber das, was die ganzen Lebewesen um uns bildet und unseren Körper genauso bildet. Dann habe ich die Realität des Ganzen.
Aber es bleibt ja nicht nur beim Denken sozusagen hängen oder im Seelischen hängen, sondern geht ja dann weiter, ne? In die Ätherwelt.
Ja. Naja, es hat natürlich eine ganze Menge Wirkungen auch, weil dieses Absterbende in den Nervenzellen zum Beispiel muss ja sofort da wieder ausgeglichen werden. Also ein Teil muss sofort ausgeglichen werden, da kommen sofort wieder die Ätherkräfte hinein und reparieren das sozusagen. Aber in dem Moment versinkt der Gedanke schon wieder ins Unterbewusste. Weil in dem Moment, weil der Lebensvorgang, das heißt, wenn Sie die Bildekraft auf die Umformung oder Wiedererneuerung des Physischen richten, in dem Moment wird es nicht mehr ins Seelische zurückreflektiert, daher wird es unbewusst. Das heißt, wir kriegen den Heilungsvorgang kriegen wir schon gar nicht mehr mit. Wir kriegen nur den Moment mit, wo eigentlich das Physische abstirbt und die Bildekraft dadurch einmal zurück geschmissen wird. Den Moment kriegen wir mit.
Aber geht das nach außen dann, von uns aus?
Also ja, die Wirkung geht erstens einmal natürlich in unseren Organismus primär einmal, um den wieder zu regenerieren, aber das ist natürlich eine Wirkung, die auch nach draußen geht. Und da ist die Realität drinnen. Und
daher auch die Wirksamkeit, je nachdem, unserer Gedanken.
Ja, natürlich. Und dieser rosenkreuzerische Entwicklungsweg, der hier in der kümischen Hochzeit beschrieben wird, geht eben vor allem darum, jetzt diese Lebenskräfte bewusst auch zu erfassen, dort wo sie das Physische umzugestalten beginnen und wieder zu beleben beginnen. Nicht nur bewusst zu bleiben bei unserem Verstandeswissen, wo das zurückreflektiert wird. Das ist halt unser normales Bewusstsein.
Ja.
Und die nächste Stufe wäre, im Ätherischen selber aufzuwachen. Das ist die große Kunst. Darum, so ein Schritt war Goethe mit seiner Metamorphosenlehre, wo er in diesen lebendigen Bewegungen beginnt, wach zu werden. Dadurch erlebt er sowas wie die Urpflanze und dergleichen. Oder diese Urpflanze ist ja nur eine spezielle Imagination sozusagen, die mit den Pflanzen zusammenhängt. Das heißt, wenn ich vom normalen Denken in die Imagination hineinkomme, dann bin ich bereits dort, dass ich im Ätherischen selber bewusst werde. Und dann ist es nicht notwendig zur Bewusstwerdung, dass das Physische absterben muss. Dann kann ich die Ätherkräfte auch bezüglich des eigenen Körpers, aber auch in der Natur bis dorthin verfolgen, wo sie tatsächlich schaffend am Physischen sind. Weil dann gehe ich mit dem Ätherischen mit. Jetzt kriege ich das Ätherische erst zu Bewusstsein, wenn es aus dem Physischen herausgeschmissen wird. Ich schaffe es nicht, bis ins Physische hinein es zu verfolgen. Da wird das Bewusstsein gedämpft, weil da ist zu wenig Reflexion ins Seelische. Imagination heißt, dass ich im Ätherischen selber bewusst werde und nicht dieses toten physischen Spiegels bedarf, dass es zurückgeworfen wird, sondern ich kann das Ätherische selber mit dem Seelischen beobachten, ohne dass der Spiegel da ist, der es mir zurückwirft.
Aber der Ausgangspunkt ist immer der Gedanke.
Ja, durchaus. Durchaus. Aber der Gedanke, der halt dann immer mehr ins Imaginative geht. Und da sind ja genug Bilder drinnen. Das heißt, der geistige Schulungsweg im rosenkreuzerischen Sinn beginnt einmal ja natürlich mit dem Studium der geisteswissenschaftlichen Überlieferung. Also klar, was einmal alle vorher gedacht haben, irgendwo sich damit zu beschäftigen, um einmal in das Ganze reinzukommen und eine Orientierung zu bekommen. Aber dann schon der nächste Schritt ist, in die Imagination hineinzukommen. Das heißt, das Denken, das normale Denken zu erweitern, zur Imagination hin.
Dann wird es ein Bilderbuch.
Dann wird es ein Bilderbuch. Aber es ist eben jetzt nicht bloß das so halt in Bildern denken, das ist dann zu wenig. Nicht wahr? Das ist eine Vorstufe. So fängt man an. Daher gibt es die Meditationsübungen halt dann teilweise, dass man sich irgendein Bild vorzustellen hat oder das aufzubauen hat, zum Beispiel das Bild des Rosenkreuzes, also das Bild mit den 7 roten Rosen. Das hat Steiner mal sogar mit 12 auch angegeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das eigentliche ist das mit den 7. Aber natürlich gehört dazu der ganze Hintergrund, wie ich mir das Bild aufbaue und warum ich mir es aufbaue, weil ich die ganze Seelenstimmung dazu brauche. Aber dann geht es nicht darum zu spekulieren, was bedeutet das jetzt und aha, sondern es geht einfach darum, dieses Bild vors innere Auge zu stellen. Und das ist die Voraussetzung, dass dann irgendwann die eigentliche Imagination kommt. Weil das Vorstellungsbild, das ich mir aufbaue, ist ja noch nicht die wirkliche Imagination. Sie bereitet es nur vor.
Die Brücke.
Das ist die Brücke.
Und
Oder Krücke. Krücke, Krücke. Ja, es ist die Brücke beides. Und Brücke, passt beides. Es ist die Krücke, mit der komme ich über die Brücke.
Aber zuvor muss ich schon behindert sein.
Ja, na, das sind wir eh. Das passt eh. Ja, das ist das Schwierige. Also darum, der eigentliche Gewinn dieser chymischen Hochzeit ist, wenn man es immer wieder wiederholt, die Bilder sich immer mehr vor Augen stellt und immer weniger versucht, verstehen zu wollen, was bedeutet das. Da muss ich einfach warten. Ich muss einfach dieser sechste Tag, diese einzelnen Stufen mir so bildhaft wie möglich vor Augen stellen. Und im Prinzip kann man das in einem Tag durchmachen. Ist ja der sechste Tag, schildert das. Aber bitte, das ist schwierig, weil die einzelnen Bilder sind ziemlich kompliziert und man muss sie sich wirklich sehr detailreich vor das innere Auge rufen. Also das heißt, man kann ohne weiteres einmal anfangen, dass ich sage, ich beschäftige mich, ja, wenn ich es jetzt sehr gründlich machen will, einen Monat lang nur mit dem ersten Bild. Laboratorium, was sich da abspielt. Das ist noch das relativ Einfache. Da wird ja noch gar nicht viel geschildert. Da kommen sie und tun einige Kräuter aufkochen und Kristalle zerstampfen, Mineralien und sonst was. Und dann haben sie halt ein sehr karges Abendessen. Das gehört natürlich auch dazu, dass das karg ist. Und dann schlafen sie auf dem Boden, nur mit einer dünnen Decke im Grunde, die sie auf den Boden legen. Also diese Askese, die da fast dabei ist, ist wichtig da unten, das muss man sich vor Augen führen. Und das, was Christian Rosenkreuz als einziger eben erlebt, der ja hinausgeht in der Nacht, noch bevor er dann wirklich schlafen geht, sieht diesen klaren, ganz klaren Himmel, Vollmondnacht, und er sieht, dass eine ganz besondere Konstellation ist, dass es eine ganz bestimmte Entwicklungsstufe jetzt erreicht ist, könnte man sagen, weil das zeigt uns die Konstellation an, dass ein bestimmter Zeitpunkt einfach da ist. Zeit ist reif für dieses Werk. Und dann sieht er aber die Seelenflammen übers Meer kommen, also dieser enthaupteten Königinnen und Könige. Und als die übers Meer kommen, ist natürlich schon Imagination alles, beginnt sich der Himmel sehr rasch zu verdunkeln, der Mond verschwindet dadurch, es wird stockdunkel und er flüchtet sich schnell in den Turm hinein, weil sonst wird er sich verirren da draußen. Also, das in kurzen Worten jetzt das unterste Stockwerk. Aber das sich immer wieder aufzubauen, den Text herzunehmen, zu lesen, dass man schaut, dass man wirklich alle Einzelheiten drinnen hat und innerhalb eines Monats es zu schaffen, dieses Bild mir ganz klar in allen Details vor Augen zu stellen. Und mit der Zeit, am Anfang wird es schwierig sein, dass ich alles behalte, alle Details, und es wird blass sein. Es wird mit der Zeit intensiver werden und es wird mir schneller gelingen, das Bild aufzubauen. Und das halt einmal jetzt durch, Monat für Monat von mir aus. Wenn man es schneller machen will, kann man es Woche für Woche machen, je nachdem, wie die eigene Kapazität ist. Das für die einzelnen Etagen einmal durch. Und wenn man das schafft, wird man mit der Zeit auf einiges draufkommen. Nämlich so, das ist eben das Wesentliche daran, so, dass es für einen selbst, als das Individuum, das man ist, passt. Ein anderer wird andere Dinge finden, die für seine Lebensaufgabe wichtig sind. Das heißt, ich finde dann wirklich das, was zu meinem Ich passt, was meine Aufgabe ist, wie ich das Werk vollenden kann. Weil das ist nicht eine allgemeine Sache, ich kann es nur jetzt einmal allgemein schildern, aber wirksam wird es erst dort, wo ich es individualisiere, und das kann zwangsläufig jeder nur für sich selber. Aber der Weg ist, mit den Bildern einmal zu leben. Und dann kommt natürlich irgendwann die Stufe der Inspiration dazu, die kommt dann, wenn ich, dann muss ich aber dann die Bilder wegschaffen. Dann muss ich sie loswerden, von denen unabhängig werden, und dann fängt sie, kommt die nächste Stufe. Also das ist ein weiter Weg. Ja, ich denke.
Ist die nächste Stufe, dass man aus der Realität den Geist erkennt?
Ja, also in der Stufe der Inspiration erkenne ich dann wirklich erst so richtig, was das alles bedeutet. Also dazu muss ich dann das Bild vergessen können, das leitet mich eigentlich nur dorthin. Jetzt beginnt es zu sprechen und dieses im Grunde sinnliche Bild kann ich dann vergessen. Das hat seine Dienste getan, indem es mich dorthin gebracht hat. Jetzt kommt die Inspiration, die mir sozusagen erklärt, was das ist, indem ich das Bild jetzt zu sprechen beginnt. Und das Sprechen des Bildes, das Sich-Aussprechen des Bildes, tritt immer mehr in den Vordergrund, und das Bild selber in seiner ursprünglichen Gestalt zumindest verschwindet. Und da kommt der Moment, wo ich es auch dann wirklich durch Willensanstrengung sogar zum Verschwinden bringen muss, um klar die Inspiration zu fassen. Und das ist dann gar nicht so leicht, weil jetzt habe ich das einen Monat trainiert, das Bild mir ganz klar vor Augen zu stellen, und ich mache einen Schnipp und das Bild ist da. Und jetzt muss ich schauen, dass es los wäre. Und eigentlich will ich sofort wieder, ich denke über das Laboratorium, das Bild ist schon wieder da. Das war gerade, wenn ich es gut trainiert habe, ist das hartnäckig. Das ist so, wie, weiß ich nicht, wenn man eine gefällige Melodie hat, wenn man die einmal im Ohr hat, wird man es nicht los, einen richtigen Ohrwurm. Kaum, Ding ist ja schon wieder da. Also das muss man loswerden. Und im Übrigen kommt dann erst, wenn dann ein Bild kommt, dann ist es erst die wirkliche Imagination, die richtige. Das ist erst das vorbereitende Bild, das ist noch das sinnliche Bild. Genauso wie das Rosenkreuz als sinnliches Bild noch nicht die eigentliche Imagination ist, sondern die Vorbereitung dazu. Erst wo das verschwindet und sich in neuer Gestalt dann wieder zeigt, dann habe ich die wirkliche Imagination. Und die kann ich eigentlich nicht mit sinnlichen Ausdrücken beschreiben, daher kann ich gar nicht darüber reden. Ich kann nur nennen den Weg, der dorthin führt. Und das steckt da drinnen halt. Und das hat natürlich Rudolf Steiner dann noch viel deutlicher den Weg gezeigt, wie das geht. Also das ist der Gewinn dieser Sache.
Da können wir noch vielleicht, ich habe es von lauter Zuhörung dann, die Zeit ist, kann ich das jetzt in einem, wie können wir das in einem Satz?
Naja, das Wesen der Zeit, Zeit, die Realität der Zeit liegt im Ätherischen. Das Ätherische ist die Realität der Zeit. Und was wir als Zeit erleben, ist nur das tote Spiegelbild davon, sozusagen. Auch da haben wir wieder nur das tote Spiegelbild. Das Tick-Tack, Tick-Tack, die Tick-Tack-Zeit. Weil das gestaltet ja alles, bis in die kosmischen Rhythmen hinaus. Da steckt es ja auch dahinter. Natürlich steckt dann noch Tieferes, das Astralische, das eigentlich Geistige dahinter. Aber das Ätherische ist halt immer das Nächste, wenn ich vom physisch-sinnlichen ins Übersinnliche komme, ist das Nächste, was ich finde, ist das Ätherische. Und das Ätherische ist das, was wirklich bis ins Stoffliche aber hinein formend tätig wird. Das heißt, dann fange ich an, die Entwicklung, auch die materielle Entwicklung, das, über das die Darwinisten und so weiter philosophieren, wirklich begreifen, wenn ich sehe, wie da das Ätherische drinnen wirksam wird. Dann kriegt das Ganze plötzlich einen Sinn, die Geschichte. wenn ich erkenne, dass das eben aber zugleich dieser künstlerisch schaffende Prozess ist. Dass es nicht eine Planung ist, von A bis Z durch wie in einem Ingenieurbüro, sondern dass es ein künstlerischer Gestaltungsprozess ist. Also die Realität der Zeit ist das Ätherische. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Aus der heraus fällt dann eigentlich das, was wir trennen, in die äußere Zeit und in den äußeren Raum. Weil auch aus dem Ätherischen kommt ja erst das Räumliche hervor. Das schafft das erst. Also erst da, wenn es herausstirbt eigentlich, kommt, weil das Ätherische ist die Bewegung in der Zeit, aber die Bewegung, wenn sie festgehalten wird und dadurch nur mehr die Bewegungsspur überbleibt, dadurch entsteht das Räumliche. Die Urpflanze zum Beispiel, die, wenn ich die Imagination der Urpflanze habe, kann ich die eigentlich gar nicht fassen. Weil das sind alle Pflanzen, die alle möglichen Pflanzenformen und noch viel mehr als es in der Natur gibt, nämlich alle, die auch möglich wären, leben da drin. Und sie leben drinnen, so dass ich sie bildhaft in einer nicht räumlichen Gestalt erlebe. Wie kann ich das erleben? Wie kann ich mir ein Bild vorstellen, das... Naja, es ist was Flächenhaftes, also nicht räumlich, aber flächenhaft vom Erleben. Die Imagination hat immer was Flächenhaftes, das mag ein Hinweis sein. Aber das heißt, es ist nicht einfach so, wie wenn ich äußere Pflanzen wachsen sehen würde. Wenn ich also Pflanzen im Zeitraffer aufnehme, führt mich das nicht zur Imagination der Urpflanze hin. Könnte man sich ja denken, kann man ja halt wunderbar machen, so ist ja toll, wenn so aus einem Samenkorn das alles herauswächst und plötzlich die Blüte rausspringt und ich sehe das in 10 Sekunden vor mir. Kann man ja, gibt's ja tolle Aufnahmen von solchen Sachen. Aber das ist noch nicht das Erleben der Urpflanze.
Das wäre zu billig.
Das ist das Problem. Ich meine, ich kann anfangen damit, dass ich mir so einmal vorstelle, da, indem ich es mache, nicht mit äußerem Bild, sondern in der Vorstellung übe ich mich zumindest in etwas, was mich hinführt. Das ist so ähnlich wie mit den Bildern da. Aber die eigentliche Urpflanze erscheint dann erst, wenn dieses vorbereitende Bild wieder weg ist. Und auch hier ist dieses ätherische Prinzip insofern wichtig, als ich muss mir diesen Bildaufbau, ich muss den wirklich entwickeln. Das ist das Wichtige, wie das Bild wächst sozusagen, wie das immer reicher wird, immer mehr Details kriegt. Und auch wenn ich schon sehr geübt bin und das sehr schnell hervorholen kann, soll es trotzdem nicht sein wie eine fertige Fotografie, sondern es sollte immer von Neuem der Prozess des Aufbauens sein. Da wächst was dazu, da kommt noch was dazu, da kommt noch was dazu, so im Erleben.
Aber, ja, aber auch der Prozess des Absterbens. Ne?
Ja, ja.
Da kommt man total in dieses Lebendige hinein.
Ja, genau. Beides, absolut. Ja, ja. Beides, absolut. Absolut. Also das heißt, die Bilder müssen sehr stark in Bewegung gedacht werden auch. Das ist im Entstehen und Vergehen. Und darum haben wir ja da immer wieder Leben und Tod, ist da immer wieder drin. Das heißt, Wachsen und Beleben. In dem Fall, da werden die Leichname aufgelöst. Da ist das Tote am Anfang da und jetzt kommt da zumindest was Blutartiges. Dieser rote Saft da heraus, der dann die goldene Kugel kommt.
Und dazwischen gehen sie immer schlafen. Das ist das
Glaube. Ja,
so wichtig.
Ja, das ist. Also,
Die Pause.
Also nicht wirklich schlafen, weil es ist ja alles an einem Tag passiert, ja, aber also am sechsten Tag, aber es ist immer Pause, das ist richtig. Pause. Es ist in Stufen passiert das. Und es ist immer so ein Durchatmen. Und es ist eine gewisse Mühe, die nächste Etage zu erklimmen. Ihr erinnert euch an die Leitern oder Seil oder wie immer man darauf kommen muss. Also das muss man sehr kämpfen, die nächste Etage. Ja, denn der Rest des siebten Tages, das nächste Mal, das wird aber erst sein, also jetzt ist zwei Wochen, ist jetzt Pause.
Zwei Wochen ist jetzt Pause. Jetzt bin ich wieder draus.
Dann wir dann vielleicht noch ein paar Minuten vom siebten Tag für dich aufhängen.
Bestimmt. Ja, also es wird danach auf jeden Fall, wenn ich mit dem Sinn.
Wieso zwei Wochen?
weil das bei uns so traditionell ist.